Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wenn ich damals die Zeit erlebt hätte, so wie es die zwei jetzt gespielt haben, also wenn ich damals gelebt hätte, als Jesus gewirkt hat, dann frage ich mich heute, was hätte mich vielleicht überzeugt von dem, was er getan und was er gesprochen hat? Warum hätte ich möglicherweise an ihn geglaubt? Warum hätte ich an Jesus geglaubt, wenn ich ihn unmittelbar erlebt hätte? Da gab es ja verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit wäre gewesen, die mir den Glauben so richtig nahegebracht hätten. Vielleicht wäre ich in Kana dabei gewesen. Und ich hätte von diesem wunderbaren Wein getrunken, der vorher noch Wasser war. Und ich hätte, als ich diesen Wein getrunken habe, hätte ich gedacht, oh mein Gott, da steckt Gott dahinter. Das kann nur Gott sein, der durch ihn so wirkt, dass aus Wasser Wein wird und die Hochzeit gerettet wird. Vielleicht das der Moment, wo ich geglaubt hätte, dass Jesus von Gott kommt und mich meint und ich an ihn glaube und ihm vertraue. Vielleicht wäre es der Moment gewesen. Vielleicht wäre es aber auch der Moment gewesen, als wir miteinander unterwegs waren mit ihm und ein römischer Hauptmann kommt daher und sagt, daheim liegt einer, sein Sohn, der krank geworden ist, sterbenskrank. Und er bittet jetzt Jesus um seine Hilfe. Und Jesus fragt in diesem Moment nicht, was dieses Kind daheim glaubt oder zu welcher Nation er gehört, ob er ein jüdischer Gläubiger ist oder um was es gerade geht in diesem Moment ist, das Vertrauen, dass Jesus helfen wird. Und das sorgt dafür, dass dieses Kind gesund wird. Und ich hätte deshalb an Jesus geglaubt, weil ich gedacht hätte, der sieht dieses kranke Kind. Der fragt nicht nach dem, wer es ist, was vorher war, wie die Eltern zu ihm sind, sondern der sieht die Not dieses Kindes und heilt. Ich glaube, ich hätte an Jesus geglaubt, weil der den Menschen sieht, wie es dir geht. Und wie es dir geht, weil er dann hilft ohne Barrieren. Vielleicht schon ein erster Ausdruck seiner Barmherzigkeit, dass er einfach dich und mich als Mensch meint. Vielleicht hätte ich an ihn geglaubt, als sie einen blindgeborenen Menschen bringen. Und die erste Frage, die sie stellen, wer ist schuld, dass dieser Mensch krank ist? Diese unbarmherzige Frage, wenn jemand krank geworden ist, wer ist schuld daran? Ist er selbst schuld? Sind es vielleicht die Eltern, für die er etwas ausbaden muss? Gibt es noch eine Sünde der Großeltern, die jetzt durch dieses Kind hindurch wirkt, dass er blind geworden ist? Eine unglaublich unbarmherzige Frage, wenn man Menschen mit der Frage konfrontiert, du bist schuld, überleg, woran das liegt, dass du jetzt krank bist. Und ich glaube, ich hätte Jesus geglaubt und vertraut in dem Moment, wo er sagt, daran ist keiner schuld. Dass dieser Mensch blind ist, hat mit Schuld und Moral überhaupt nichts zu tun. Weder er kann noch was dafür, noch die Eltern, noch die Großeltern. An diesem Menschen, durch meine Heilung, wird jetzt Gottes Herrlichkeit sichtbar werden. Menschen, die geholfen werden. An denen wird Gottes Herrlichkeit sichtbar. Nicht die Frage nach Schuld stellt sich, sondern die Frage nach Gottes großartigem Wirken und Gottes Herrlichkeit an den Menschen, die seine Hilfe brauchen. Und ich glaube, am Ende des Tages hat mich eins besonders berührt. Mich hätte berührt, dass er immer wieder sagen kann, zu mir, der ich vielleicht mit ihm unterwegs bin, zu den Menschen, die ihm begegnen, dass er ihnen immer wieder mit innigster Überzeugung sagen kann und dass es wahr ist, seine Worte sind wahr, haben wir gesungen, dass es wahr ist, dass jeder von uns Gottes Kind ist. Du bist Gottes Tochter, du bist Gottes Sohn. Und diese Nähe zu Gott, so intensiv hat nie jemand vorher geredet davon, dass diese Nähe zu Gott unverbrüchlich ist, dass wir Kinder Gottes sind. Und so intensiv hat es nie jemand gelebt und ich glaube, am Ende hätte mich das besonders ergriffen und überzeugt, wenn Jesus zu mir sagt, du bist Gottes Kind, dann geht das zu Herzen. Dann ist es meine innige Wahrheit. Und ich vertraue und glaube daran, dass dadurch Gott zu mir spricht. Und nun kommt es zu dem Moment, das wir im Anspiel gerade gesagt haben. Nun sind wir miteinander in Jerusalem, in der Nähe des Tempels, früh aufstehen, um gut dabei zu sein. Ihr merkt, 11 Uhr ist barmherzig bei euch. Und dann kommt es zu dieser Situation. Ihr könnt euch erinnern, also eine Frau frisch auf dem Ehebruch ertappt, da fragt man, was haben eigentlich die Pharisäer und Schriftgelehrten den ganzen Tag zu tun? Also das ist ja wie Stasi, die laufen durch die Stadt und schauen nur, wer was Unrechtes tut, um ihn auf frischer Tat zu ertappen. Und natürlich diese Situation, also intimer geht es ja kaum noch, ne? Eine Frau beim Ehebruch zu ertappen. Und dann kommen die in den Kreis, ihr habt es gehört, Jesus dabei. Und dann denke ich, wenn ich dabei gewesen wäre, denke ich, okay, jetzt geht's um die 10 Gebote. Wie viel wert sind Jesus die 10 Gebote? Steht er jetzt in diesem Moment zu diesen 10 Geboten, jetzt wo jemand da ist, der sich an den 10 Geboten vergangen hat? Und ich würde in dem Moment sagen, Leute, gibt es denn etwas Wichtigeres in dieser Welt, moralisch Wichtigeres als die 10 Gebote? Gibt es denn etwas Wichtigeres darauf, sich zu verlassen, dass Menschen ehrlich zu mir sind? Dass sie kein falsches Zeugnis zu mir reden. Es lebt davon, das Vertrauen untereinander, dass es Menschen wie dich und mich gibt, die sich diesen Geboten verantwortlich fühlen, dass wir in Frieden leben können, dass wir uns aufeinander verlassen können. Und ich würde manchen Politiker wünschen in unserer Zeit, dass der das mit dem Begehren des anderen jetzt tatsächlich ernst nimmt. Dass Kanada Kanada gehört. Und Grönland selbst entscheidet, wo es hingehört. Das sind große Beispiele, die sich im Alltag wiederholen. Was ist das für ein unglaublich starker Ausdruck, was das Leben zusammenhält, nur für das, was einem selbst gehört, verantwortlich zu sein und nicht zu begehren, was andere zu haben, um damit keinen Unfrieden zu stiften. Ja, die 10 Gebote halte ich immer noch für die wichtigsten Regeln für den innigsten Ausdruck dafür, was den Frieden unter den Menschen zusammenhält, die 10 Gebote. Und jetzt stehen die auf dem Spiel. Jetzt ist da eine Frau in Jerusalem, die vertut sich an einem der Gebote. Und wir sind gespannt, wenn ich jetzt Zeitgenosse wäre, wie Jesus jetzt damit zurechtkommt. Welche Antwort gibt er in diesem Moment? Und man hat den Eindruck, der duckt sich weg, also richtig buchstäblich, der kniet sich nieder und schreibt auf dem Boden. Und du denkst, ja, jetzt weicht er aus. Jetzt will er keine Antwort geben, es wird unbequem, so wie manchmal in anderen Situationen, wenn es darauf ankommt, dann sind die mit einmal verschwunden. Es gibt keine Antwort, der Mensch, auf den es ankommt, er ist nicht mehr da. Und du hast den Eindruck, er ist jetzt abgetaucht. Wenn ich es ihm für gut halte, dann denke ich in diesem Moment, der muss jetzt mal überlegen, um was es hier geht, was steht hier auf dem Spiel. Der erste Gedanke, den ich mir vorstelle, heißt, die wollen mir, wenn ich an Jesus denke, die wollen mir eine Falle stellen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten wollen mich prüfen und testen. Und es steht mein eigenes Schicksal als Jesus auf dem Spiel. Meine Antwort entscheidet über meinen eigenen Weg danach, wie weit ich noch wirken darf, wer mir da noch vertraut. Mit dieser Frage steht das Schicksal von Jesus auf dem Spiel, was aus ihm werden wird mit seiner Antwort. Aber ich glaube, es steht noch mehr auf dem Spiel. Ich könnte mir vorstellen, dass in sich die Frage stellt, auch wenn diese Frau, die den Ehebruch begangen hat, auch wenn die weiterhin, auch jetzt, wo sie in dieser Runde steht, Gottes Kind bleibt, von Gott nicht verloren gegeben wird, sondern Gottes Kind bleibt, wenn das so ist, was tun wir dann mit ihr? Steinigung als Lösung des Problems? Wie damit umgehen, dass sie eigentlich Gottes Kind ist und dass sie jetzt beendet werden soll? Durch unsere Steine, die durch die Luft fliegen vielleicht? Vielleicht das, was ihn beschäftigt? Oder die Frage ganz schlicht, soll ich den ersten Stein werfen oder überlasse ich es den anderen? Könnte auch sein, dass das die Frage ist, die ihn beschäftigt. Jedenfalls, er nimmt sich diese Zeit, die Zeit bleibt fast stehen, bis er dann diese Antwort findet, die er gehört hat. Nachdem er das in sich bewegt hat und auf den Boden geschrieben hat, um sich zu konzentrieren, ist fast etwas Meditatives, also blende aus, was dich umgibt und konzentriert sich jetzt auf das, um was es jetzt gerade geht, so erlebe ich das. Und dann sagt er dieses klassische Wort in die Runde so: Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und was wäre ich gespannt? Was wäre ich gespannt, ob es einer tut? Und ich glaube, die kennen sich untereinander, die schauen in die Runde und denken, dass du wirfst, kann ich mir vorstellen, weil du bist ehrlich, du hast ein aufrechtes Leben, also du hättest das Zeug dazu, den Stein zu werfen, du hast einen guten Leumund in der Stadt. Oder du vielleicht, von dem, was man weiß, also dass der Stein aus deiner Hand kommt, wir stehen hinter dir. Wir stehen hinter dir, wenn du den Stein wirfst, kein Thema, natürlich, du gehörst zu uns und wir können dich einschätzen. Und so schauen sie sich gegenseitig an, vielleicht nicken sie sich zu, du oder du, und keiner wirft. Keiner wirft. Und vielleicht ist der Gedanke, vielleicht kenne ich dich doch nicht richtig gut. Wer weiß, was in deinem Herzen sonst schon gearbeitet hat. Vielleicht ist da einen blinden Fleck in deinem Leben möglicherweise, von dem ich nicht weiß und deshalb wirfst du nicht. Oder ich in dem Moment denke, ich den Stein werfen. Also ich meine, wenn ich jetzt innerlich die 10 Gebote durchgehe, also mindestens an einem oder zwei, da bleibe ich hängen und denke, also das kannst du nicht tun. Da gibt es Menschen, die kennen dich so gut, die werden sofort sagen, ja Moment mal, mit der Ehrlichkeit. Was hast du gestern behauptet und es hat nicht gestimmt? Oder andere, ja, wenn du so nach meinem neuen Auto schaust, also begehren ist da schon das richtige Wort dafür. Jedenfalls, ich fühle mich vielleicht ertappt, und denke, also ich werfe nicht. Ich werfe nicht, weil ich weiß um meine eigenen blinden Flecken. Und es macht plopp, 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 plopp. Und die Steine fallen auf den Boden, auf die Erde. Ich finde es einen unglaublichen, besonderen Moment. Es hat etwas in meiner Sprache etwas Magisches, etwas Unverfügbares, weil ja keiner wusste, was geschieht. Es hätte ja sein können, dass tatsächlich einer wirft. Und wenn einer wirft, dann ist der Sog da, dann geht das einfach ab. Aber da bleibt im Moment die Zeit stehen und es geschieht etwas, was niemand planen konnte. Da wirken Kräfte unter den Menschen, die ich mit Gottes Heiligem Geist verbinde. Dieser Heilige Geist Gottes hat die Menschen in dem Moment so erfüllt und gepackt, dass sie zu einer Lösung miteinander gefunden haben, die sie sich vorher nie hätten vorstellen können und die Jesus durch seine Worte ausgelöst hat. Was für ein großartiger Moment der Barmherzigkeit. Was für ein großartiger Moment der Barmherzigkeit. Und ich frage mich, was will Jesus damit eigentlich? Warum hat er so geantwortet? Er stellt ja die 10 Gebote nicht in Frage, der steht weiterhin hinter den 10 Geboten. Was treibt ihn an? Und es kann sein, ich weiß nicht, wie du das siehst, es kann sein, dass das mit dem großen Thema von Barmherzigkeit zu tun hat. Herz schlägt Stein. Und Barmherzigkeit bei Jesus heißt, es gibt keine letzte Chance. Es gibt keine letzte Chance, weil nach der letzten Chance gibt es ja keine mehr. Aber es gibt immer eine Chance, immer. Es gibt immer eine Chance, solange du lebst. Solange du hier an deinem Ort lebst mit anderen zusammen. Es gibt immer, immer eine Chance, ins Leben zurückzufinden. Es gibt immer eine Chance. Und du sollst doch die Möglichkeit haben, das Leben so innig und intensiv zu leben, dass du verstehst und leben kannst, worauf es ankommt. Wir sind doch hier, um zu verstehen, wofür wir geschaffen sind, das Leben auszukosten. Und was wäre das furchtbar, wenn die Frau die Steine abbekommen hätte? Weil die wäre doch gegangen, weil sie gescheitert ist. Die wäre mit diesem Ehebruch gegangen. Und sie hätte keine Chance mehr gehabt, das gut zu machen. Keine Chance mehr, anders zu leben. Die wäre mit diesem Scheitern einfach ums Leben gekommen. Und das will unser Herr Jesus nicht, Schwestern und Brüder. Der will nicht, dass wir mit Scheitern aus diesem Leben gehen, sondern der hält immer und immer wieder neu die Tür offen. Und noch eine Chance mit der Liebe. Und noch eine Chance mit der Liebe. Und mach's heute, was gestern war, mach's heute. Weil der weiß, wie alle von uns mit den Steinen, weil der weiß, dass das jeder von uns kennt, dass du es nicht jeden Tag schaffst, weil der weiß, dass mit der Liebe so schwierig ist, in der Familie ganz besonders und vielleicht auch mit den Kollegen umso mehr, weil der doch weiß, dass das jeder versteht, wie schwierig es ist, in dieser Welt aufrecht durchzukommen. Und weil jeder von uns weiß, wie stark wir darauf angewiesen sind, dass andere zu uns barmherzig sind, dass wir eine neue Chance bekommen, dass andere es gut mit uns meinen und dass ich selbst auch auf andere so zugehen kann und wieder neue Türen öffne. Und deswegen ist der Stein nicht die Lösung, weil der Stein sagt, es ist vorbei mit der Chance. Aber wir leben von der Chance, solange wir hier miteinander leben. Jesus bringt diese große Barmherzigkeit. Es gibt zwei Momente, wo es in anderen Worten sagt. Einmal fragt ihn jemand, ja und Herr, wenn es denn so ist, wie oft soll ich eigentlich vergeben? Also ist das irgendwann mal rum? Ist doch so anstrengend mit der Vergebung. Irgendwann muss es doch gut sein. Meine Güte, das geht doch. Wo nehme ich denn die Kraft her, immer wieder neu zu vergeben? Und die Antwort, die er kennt, heißt, er sagt, ja, 7 mal 70 Mal. Wer von uns zählt denn mit? Hast du daheim eine Strichliste, wie oft du schon vergeben hast? Und jetzt bist du bei 450 vielleicht und denkst, nach 40 habe ich es geschafft, macht doch niemand. Das heißt, was Jesus will, ist tatsächlich immer, immer, immer weiter vergeben. Und das zweite Moment ist, und das geht, finde ich, das geht besonders tief, das mit der Feindesliebe. Also komplette Überforderung, finde ich. Liebe deine Feinde, sagt er bei der Bergpredigt. Und wenn man es von dieser Seite sieht, seine Feinde lieben, könnte ja bedeuten, wenn du es barmherzig siehst, es könnte sein, dass der Mensch, der heute Feind ist, dass es mit dem vielleicht anders weitergeht. Es könnte ja sein, dass sich der Feind wieder zum Freund entwickelt. Wer weiß es denn von uns? Und ist es dann nicht schade, jetzt ihn als Feind praktisch abzulegen in dein inneres Archiv? Und keine Chance mehr zu geben, wo es vielleicht wieder möglich sein könnte. Ich glaube auch, dass Jesus diesen Gedanken bei der Feindesliebe hat. Es ist ein Ausdruck von Barmherzigkeit. Mit Menschen, mit denen es im Moment überhaupt nicht geht, mit denen es ganz schwierig ist, die ich manchmal wirklich für Feinde halte, aber das nur in emotionalen Momenten, die ich nicht steuern kann und denke, aber das muss doch nicht das Letzte gewesen sein. Das muss nicht der Letzte gewesen sein. Vielleicht ergibt sich ja, sei nicht zu schnell mit den anderen fertig. Barmherzigkeit, Barmherzigkeit. In unserer Familie leben wir ganz stark von Barmherzigkeit. Weil wir haben eine Tochter, die leidet unter einer Behinderung, die ich euch nicht weiter erklären will. Also, so, dass sie arbeiten kann, dass man mit ihr super gut reden kann, aber dass sie immer wieder knallhart auf ihre Grenze kommt. Es war ein unglaublich bis heute schwerer Weg, Arbeit für diesen Menschen zu finden, für unsere Tochter. Und einen Wohnraum. Wohnen. Einen Wohnraum zu finden für Menschen mit dieser Situation ist gnadenlos schwierig. Weil egal, wo du wohnst, Wohnraum ist knapp. Und jetzt, und das ist die große Freude, die ich erzählen will, jetzt sind wir aus meiner Welt, glaube ich, wirklich barmherzigen Menschen begegnet, in der Nähe von Mosbach, da wo wir herkommen. Und hat jetzt heute die erste Nacht verbracht an diesem Ort. Das heißt Auerbach, aber Auerbach im Elstal. Und ich will dir zwei Dinge erzählen. Das eine ist, jetzt ist die dort und wir wissen nicht, wie sie durch die Nacht kommen, die erste Nacht allein. Und gestern Abend kommt über WhatsApp ein Foto. Auf deinem Foto ist ein Zwiebelrostbraten mit Kartoffelgratin und Gemüse. Erwarte ich heute nicht, dass er meint. Und das Kind schreibt, das haben sie mir heute gebracht. Also die Eigentümer, die Vermieter wohnen mit dem Haus. Und das hat mich so berührt, weil muss man doch nicht erwarten von dem anderen, dass der einem Zwiebelrostbraten für die Tür stellt. Vielleicht ein Ei, wenn man gerade Not hat. Das war ein berührender Moment von Barmherzigkeit. Menschen etwas im Voraus zu geben, ohne schon etwas zu erwarten. Das ist das eine, was ich euch erzählen will. Und da ist jeder von uns gut dafür, das so zu tun. Und das andere, was mich weiter noch beschäftigt, und da habe ich noch keine Antwort. Als wir die kennengelernt haben, da erzählen sie irgendwann, ja, also die Vermieterin, die ist mit einem Menschen aus der Türkei verheiratet. Und sie haben einen gemeinsamen Sohn. Also der Papa ist Türke und die Mama ist Deutsche aus diesem Ort. Und die Oma von diesem Kind, wenn das Kind die Oma besucht hat, und jetzt wird's hart, dann sagt die Oma zu diesem Kind, ich hab dich ja so lieb. Ich bin deine Oma, ich hab dich ja so lieb. Nur, es wäre viel besser, wenn du einen anderen Papa hättest. Könnt ihr euch das vorstellen? Das Kind, so wie unsere jetzt, mit 3,5, kriegt immer wieder gesagt, ich hab dich lieb, aber es wäre viel besser, wenn du einen anderen Papa hättest. Das stickt, der Mann ist heute über 30, das stickt immer noch in dem drin. Und das hört er nicht nur von der Oma, sondern auch von seinem Onkel. Und er kaut jetzt an diesem Thema, wie er mit diesen zwei Menschen umgehen soll, mit der Oma und mit dem Onkel. Und bei der Oma hat er gesagt, weißt du, der Oma, der kann ich vergeben, weil die Oma ist schon so alt und ist in Auerbach aufgewachsen. Die Oma kann nicht anders denken, die kann nicht über ihren Schatten springen. Der Oma kann ich es vergeben, aber dem Onkel kann ich es im Moment noch nicht vergeben, weil der müsste es eigentlich kapieren und verstehen, um was es geht. Dem kann ich noch nicht vergeben. Und das führt mich zu diesem Thema, das ich gerne an euch weitergebe. Beim Vergeben und Barmherzigkeit geht es einerseits darum, den anderen zu verstehen, der einem Unrecht getan hat, um sich innerlich anzunähern. Und der Punkt ist, wann komme ich an eine Barriere, wo ich denke, es geht nicht und gleichzeitig die Sehnsucht habe, dass es sein soll. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist, mit dem Menschen abzuschließen. Wenn der Onkel Geburtstag hat, dann gehe ich nicht hin, was ich gut verstehen kann. Und oder gleichzeitig den Weg offen zu halten und irgendwie zu schauen, wie es noch gelingen kann. Und ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, ich glaube, wenn du an dieser Klippe stehst, ich glaube innig und von Herzen, dass das eigentlich in meiner Erfahrung, dass das irgendwie nur im Gebet entstehen kann. Ich weiß, manche von euch verstehen das, weil über den Kopf kriegst du das nicht hin, diesem Onkel zu verzeihen. Aber vielleicht im Gespräch mit Jesus, im Gebet, mit dem, der gesagt hat, Steine weg, in kurzer Sprache. Ich kann mir gut vorstellen, dass dann im Gespräch von dem Möglichkeiten neu entstehen und mit diesem Onkel Frieden zu finden. Unser Gebet der Barmherzigkeit ist das Vater unser. Weil wenn wir es nachher miteinander beten und du achtest mal darauf, wo geht es in diesem Moment um Barmherzigkeit? Ums tägliche Brot. Gott, wir leben von deiner Barmherzigkeit, dass du für uns sorgst. Um Schuld, um Versuchung, um die ganz großen Lebensthemen. Wenn wir das miteinander beten, dann sind wir diesem Geheimnis auf der Spur, dass Gott auch uns innerlich mit einem weiten Herzen segnet, mit der Kraft der Barmherzigkeit, dass auch in mir das Herz den Stein schlägt. Amen.